Also, wenn wir unser Christsein ernst nehmen, was ja gut ist, wenn man es tut, also ich bemühe mich zumindest, das zu tun, dann gibt es immer wieder Situationen, wo wir müde werden, wo wir kraftlos werden, wo es uns wirklich einfach anstrengt. Und es gibt Tage, da bin ich nicht in Form, da bin ich überhaupt nicht in Form. Und ich würde jetzt gern mal von euch etwas wissen, ob ihr dazu stimmen könnt. Und zwar die Frage, Christsein bedeutet, die Prinzipien der Bibel zu verstehen und dann mit aller Kraft und mit ganzem Herzen versuchen, danach zu leben. Wie viele von euch würden zustimmen? Ihr müsst keine Hand heben. Also wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann muss ich sagen, ich tue mich unheimlich schwer. Gebe ich ganz ehrlich zu. Tue mich unheimlich schwer. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich kann da fast überhaupt nicht zustimmen. Der sicherste Weg, dass du deine Freude verlierst, ist, wenn du anfängst, aus eigener Kraft das zu tun. Und das ist was ganz, ganz Schreckliches, wenn wir unsere Freude verlieren. Denn die Freude des Herrn ist ja letzten Endes unsere Kraft, die wir haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wie kann ich Christ sein? Christ sein ist im Prinzip nicht schwer. Christ sein ist aber auch nicht einfach. Christ sein ist eigentlich unmöglich. Es geht gar nicht. Ist eine herausfordernde Aussage, sage ich jetzt mal, aber wenn wir uns die Bibelstelle von Johannes Kapitel 15 vor Augen halten, wo der Herr sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen und ohne mich könnt ihr nichts tun. Als Christ brauchen wir nur zwei Dinge zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Erstens, zu Jesus zu kommen. Zweitens, in Jesus zu bleiben. Um Frucht zu bringen und um die Prägung Jesu zu leben, gibt es nur diesen einen Weg, in Jesus zu bleiben. Und wenn wir keine Frucht bringen, dann sind wir nicht in Jesus. Was heißt das? Um Frucht zu bringen und nicht frustriert zu enden, dann müssen wir einfach uns darüber im Klaren sein, dass wenn er in uns ist und wir in ihm sind, dass die Frucht automatisch kommt. Wir müssen uns nicht anstrengen. Das funktioniert so letzten Endes nicht. Und es ist völlig egal, ob wir seit 40 Jahren Christen sind oder vielleicht erst seit ein oder zwei Jahren, das spielt überhaupt keine Rolle. Und die größte Versuchung in unserem Leben ist wahrscheinlich, dass wir es doch aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, ich versuche das zumindest ab und zu, dann stellen wir fest, dass wir früh aufstehen und irgendwie alles Mögliche uns durch den Kopf geht, aber wir sind nicht in ihm. Nicht in ihm. Die größte Versuchung ist letzten Endes aufzuhören, an ihm dran zu bleiben, in ihm drin zu sein. Und es passieren ganz verrückte Dinge. Weiß nicht, wie euch das geht. Meine Gedankenwelt, die geht manchmal in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ihr werdet viel Frucht bringen? Wisst ihr, was ich früher geglaubt habe, was viel Frucht ist? Wenn ich regelmäßig Menschen zum Herrn führe. Vielleicht einen im Monat, vielleicht auch zwei im Monat. Und es gibt sogar ganz liebe Geschwister, die haben sich auf den Plan geschrieben, einen am Tag. Die kriegen das auch hin, aber nicht das der eigenen Kraft. Und darum geht es dem Herrn aber gar nicht. Weil wenn wir uns mal anschauen, was letzten Endes geschrieben steht, ist was ganz anderes. Wir gehen her Und wir versuchen, Frucht zu bringen aus uns heraus. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir beten, dass wir einen Parkplatz bekommen. Können wir hier in Biberach gern probieren, mag das eine oder andere mal funktionieren. Wir beten, dass wir freundlich sind, dass wir alles Mögliche tun, um wirklich gute Christen zu sein. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon Parkplatz gekriegt, ich bin schon mal geheilt worden, da war ich noch gar nicht Christ. Manche nennen das vorlaufende Gnade, aber es hat funktioniert. Ich habe schon erlebt, wie Menschen geheilt worden sind. Auch hier im Haus sind schon viele geheilt worden. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber die Bibel erklärt letzten Endes in Galater 5,22, was ist tatsächlich Frucht bringen? Frucht ist die Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Geduld, ist Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin. Jetzt geht das so weit, dass ich, wenn ich Frucht bringe, mich freue, dass die Gabi schon 10 Menschen zum Herrn geführt hat und ich vielleicht noch gar keinen einzigen. Aber ich freue mich darüber. Das ist schon Frucht. Ich freue mich darüber, wenn Menschen andere unterstützen, ihnen helfen, ihnen beistehen, wo ich vielleicht die Möglichkeit gar nicht habe. Wenn einer vor mir in den Parkplatz reinfährt, den ich zu 100% sicher hatte und mich trotzdem nicht aufrege. Auch das ist Frucht. Und so gibt es ganz viele Beispiele, die wir anführen können. Und mich hat das befreit. Mich hat das wirklich befreit und meine liebe Frau hat das auch befreit, das wirklich wieder uns ganz neu vor Augen zu halten, was ist wirklich Frucht. Ja, wir dürfen und wir sollen Menschen zum Herrn führen, ist überhaupt keine Frage, aber wir können uns wirklich entspannt auch mal hinsetzen und sagen, okay, wie sieht es eigentlich aus? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn der Herr der Weinstock ist und wir die Reben sind, dann passieren Dinge von selber. Gehe ich gern noch später darauf ein. Wenn du geduldig bist, wenn du nicht geheilt wirst und wenn du den liebst, der dir das Leben schwer macht. Auch das ist Frucht des Geistes. Wir bemühen uns unheimlich, diese Frucht zu erzeugen, was ein riesengroßer Fehler ist, weil wir es nicht hinkriegen. Ich muss geduldig sein, ich muss sanftmütig sein, ich muss freundlich sein und dann pressen wir mit einer Härte, die unerträglich ist, dass diese Frucht entsteht. Und was ist es? Es ist Religion. Einfach pure Religion, nichts anderes. Noch religiöser können wir dann fast nicht mehr werden, wenn wir das genauso machen. Ich frage mich oft, warum sagen wir nicht, oder beziehungsweise wir fragen sehr oft, was würde Jesus machen? Und die Frage ist schon einmal ein bisschen schwierig. Weil wir könnten genauso gut fragen, was würde Mutter Teresa machen? Die zwei Personen sind zwar nicht vergleichbar, aber wir können es auch beide nicht fragen. Funktioniert nicht. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Die haben keine Ahnung gehabt, was der macht. Und jedes Mal, wenn sie der Meinung gewesen sind, jetzt weiß ich, was er tut, hat er was ganz anderes gemacht. Wieso glauben wir, dass wir wissen, was Jesus tun würde? Es ist schon fast anmaßend, dass wir hergehen und sagen, also Jesus hätte jetzt bestimmt dieses und jenes getan. Viel wichtiger ist, dass wir fragen, was hat Jesus durch uns getan? Heute, gestern, letzte Woche, wie auch immer. Was hat er durch uns getan? Weil er will ja leben. Er will ja in uns leben. Er ist in uns hineingekommen und will durch uns leben. Ganz wichtiger Punkt. Und manchmal gibt es Situationen, wo wir uns darüber nicht im Klaren sind und wo uns jemand unendlich nervt. Wir sollen uns ja nicht aufregen, wir sollen ja sanftmütig und liebevoll sein. Und ich bin ein Mensch, der sich mit vielen Dingen beschäftigt. Manchmal sind es wahrscheinlich auch zu viele Dinge. Und ich kann mich vortrefflich aufregen. Ich kriege mich manchmal nicht wieder so schnell herunter, aber ich bin dran und bemühe mich. Und wenn dann jemand mich wirklich richtig aufgeregt hat, auch dann ist wieder Frucht da, wenn ich mich beruhige und sage, okay, Jesus liebt ihn auch. Was würde Jesus tun? Mal das Beispiel von einem Apfelbaum. Wenn wir uns einen Apfelbaum mal so anschauen, es hat ja Zeiten gegeben, wo man sich mal auf eine Wiese gelegt hat und auch mal genossen hat, wie die Natur ist. Und dann schauen wir uns so einen Baum an und dann sind da Äste dran und dann kommen da irgendwann Äpfel raus. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, die Äste strengen sich an ohne Ende, dass da Äpfel rauskommen. Die pressen und drücken. Völliger Blödsinn. Was macht denn der Ast? Der Ast konzentriert sich zu 100% nur auf den Stamm. Er konzentriert sich nur auf den Stamm. Und er merkt überhaupt nicht, dass da Äpfel rauskommen. Ich finde das so genial, dass es im übertragenen Sinne Jesus mit uns genauso machen will. Er sagt, ich bin in euch und wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Ein Mensch, der in Jesus ist, merkt nicht, dass er Frucht bringt. Das Einzige, worauf er sich konzentriert, ist Jesus. Wenn du bedacht darauf bist, wie viel Frucht du bringst, wie geduldig du bereits bist, wie freundlich und freigebig du bist, ist der beste Indikator dafür, dass du nicht in Jesus bist, sondern du bist in dir selbst. Du schaust auf das Falsche, du schaust auf die Frucht und nicht auf den Baum. Fällt euch eine Bibelstelle ein von lieben Geschwistern, die so unterwegs gewesen sind, dass sie es selbst versucht haben? Also mir fällt der Galaterbrief ein. Und Paulus war zornig auf die Galater und sagt in diesem Brief, ihr unverständigen Galater, ihr habt es im Geist begonnen und wollt es im Fleisch beenden. Geht uns das nicht auch manchmal so, dass wir so geistlich sind und machen und tun und rackern und uns anstrengen und je nachdem, welche Position jemand in der Gemeinde hat, dann auch Anerkennung bekommt und super und was weiß ich was nicht. Und ja, da entsteht das eine oder andere draus. Es entsteht teilweise sogar Frucht, weil der Herr gnädig ist, obwohl wir uns abrackern. Wenn er dann zu uns sprechen könnte, wenn wir zuhören würden, würde er sagen, die Frucht wäre auch gekommen, wenn du dich nicht so abgerackert hättest. Aber dann fangen wir an, stolz auf uns selbst zu sein und da wird es schon wieder gefährlich. Also, darauf achten. Ganz wichtig, ein Christ versucht, aus eigener Kraft Christ zu sein, das ist Käse. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie die Galater Toren nennt. Also einen Menschen, der das versucht, aus eigener Kraft zu tun, wird als Tor bezeichnet. Wir lesen in Sprüche Kapitel 3, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist Weisheit im Gegensatz zur Torheit. Jetzt sage ich mal so, wir sind ja unterschiedlich mit Gaben ausgerüstet worden vom Herrn. Und das ist gut so. Ansonsten würde der ganze Leib nicht funktionieren. Und manch einer bildet sich ein, da oben vielleicht etwas mehr zu haben als ein anderer. Die Welt ist so aufgebaut und manches ist einfach noch drin. Ich weiß, das ist Stolz und auch das ist Sünde, aber das gibt's. Und dann ist es einfach so, dass die Überlegung kommt, das kann ich viel besser als mein Bruder. Das kann ich viel besser als meine Schwester. Das kriege ich ganz locker hin. Auch hier das Problem, dass es in einer Sackgasse endet, weil ich bin nicht in Jesus, ich bin in mir selbst. Ich bin in mir selbst und tue es aus mir heraus. Und dann gibt es Situationen, wo durch dieses Tun, durch dieses Handeln ein Burnout kommt. Das ist der Extremfall. Es gibt aber auch die einfacheren Fälle, dass wir beim Psychiater oder bei der Seelsorge landen, weil wir so ausgebrannt sind, weil wir uns so reingeklemmt haben in eine Sache, dass wir da selber von, also mit der eigenen Kraft zumindest, nicht mehr rauskommen. In Jesus bleiben ist das Wichtigste. Und es hat mal einen Methodistenpfarrer gegeben, der hat mal Folgendes gesagt: Wenn man die Worte und die Taten Jesu als Vorlage für das Christentum versteht, dann verfehlt man das Ziel. Sind wir wieder bei dem Punkt Jesus nachfolgen. Wird ganz oft gepredigt, habe ich in ganz vielen Predigten gehört, Jesus, wir müssen Jesus nachfolgen, müssen Jesus nachfolgen. Dann verfehlen wir das Ziel. Wenn Jesus in uns drin ist, was ja geschrieben steht, wenn wir eine Bekehrung erlebt haben und wir in ihm sind, dann ist seit Pfingsten dieses Jesus-Nachfolgen eigentlich nicht mehr da. Ist vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich bin davon überzeugt, dass seit Pfingsten es gilt, wir in Jesus und Jesus in uns. Und nicht ihm nachfolgen, sondern ihn durch uns wirken lassen, ihn durch uns arbeiten lassen. Die Frage ist nicht, was würde Jesus tun, sondern die Frage lautet, was tut er? Was tut er tatsächlich durch uns? Was tut er durch den Tobias? Was tut er durch die Verena? Was tut er durch die Gabi oder durch die Diana? Was tut er? Was lassen wir zu, dass er es tatsächlich tut? Und ich habe eine alte Bibel zu Hause, die ist von 1771. Und damals waren die Vorworte viel, viel länger. Da hat sich noch Priester oder sonst was da verewigt. Da ist mir ein Satz in der Erinnerung geblieben. Und der Satz lautet sinnbildlich in etwa so: Je mehr du dieser Welt abstirbst, desto mehr wirst du in diesem Buch entdecken. Je mehr du der Welt verbunden bleibst, desto mehr wird dieses Buch für dich verschlossen bleiben. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Wenn wir in ihm bleiben, dann öffnen sich Horizonte, dann öffnen sich Möglichkeiten, die wir sonst so nicht sehen. Das ist ein geistiges Thema, dass uns praktisch die Augen verschlossen bleiben. Und ich finde das so toll, dass das von selber kommt. Das kommt von selber. Wenn ich mich auf Jesus ausrichte, wenn ich mich auf ihn fokussiere, funktionieren manche Dinge einfach völlig von selbst. Ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Weiß nicht, wie es euch geht. Wohnt Jesus in meinem Haus? Wohnt Jesus in eurem Haus? Wisst ihr, was Jesus will? Er will leben, er will durch uns leben. Das ist sein Ziel. Das will er tun. Und wenn wir ihm nachfolgen oder nachfolgen wollen, könnte vielleicht Gesetzlichkeit genannt werden. Ich weiß es nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Und was ich ganz toll finde, auch die Erfahrung, glaube ich, die macht jeder Christ irgendwann mal. Je nachdem, mit welchen lieben Geschwistern man zusammenkommt. Man tauscht sich ja untereinander aus, man spricht über Schwierigkeiten, über ja, meine Gebetszeit etc. Und dann gibt es ganz liebe Geschwister. Ganz liebe Geschwister, die dann Ratschläge verteilen. Und dann kann es passieren, dass es heißt, das kann so nicht funktionieren. Du musst das schon so und so machen. Oder einer hat mal gesagt, er ist gar nicht in der Lage, er schafft das nicht und er weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Wir wissen von der Bibel her in der Präzision genau, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Wissen wir ganz genau. Wenn wir es aus der eigenen Kraft machen, funktioniert es nicht. Wenn wir es Jesus machen lassen, funktioniert es. Und um auf diese lieben Geschwister zurückzukommen, und ich gebe ehrlich zu, ich bin auch einer von denen gewesen, die kluge Ratschläge verteilt haben. Ich hoffe, dass mir das in Zukunft abgeht. Ja, du musst das schon so und so machen. Also wenn das so nicht geht, dann musst du das ausprobieren. Und wenn die Sache nicht funktioniert, dann gehst du mal daher und dann machst du es mal so und so. Und wenn dann vielleicht noch einer fragt, ja, wie machst denn du das? Ja, also ich mache das so und so und das funktioniert wunderbar. Und das kann dann auch so klingen, ja, du hast doch nicht hart genug diese Sache durchgezogen. Du musst schon jeden Morgen um 5 Uhr früh aufstehen. Versuch es doch öfter, versuch es länger. Dann wirst du Kraft und Freude am Christsein verspüren. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann sagst du, okay, ich stehe jetzt jeden Morgen um 5 Uhr zum Gebet auf. Und wenn es mich umbringt, dann wisst ihr, was passiert? Es bringt dich um. Es funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Dieses streng dich mehr an endet ausweichlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es endet in Schuldgefühlen und in Versagensängsten. Und dann endet man bei jemandem, der sich damit beschäftigen muss. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum unsere Pastoren, unter anderem ja nicht nur die Pastoren, aber eben auch die Pastoren, mit Seelsorge so beschäftigt sind. Bitte nicht falsch verstehen, ich will keine Probleme, echte Probleme, echte Sorgen, echte Nöte hier irgendwie in ein falsches Licht rücken. Die gibt es tatsächlich. Und dafür ist Seelsorge da. Und das ist wunderbar. Aber es gibt eben auch, sagen wir mal, selbst gemachte Probleme, die dann in der Seelsorge landen, die nicht sein müssten. Aber wir sind ja alle Lernende und das ist gut so. Und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, etwas entspannter in die eine oder andere oder an die eine oder andere Sache heranzugehen. Wir sind getrieben, gewisse Gesetze zu erfüllen. Wir sind getrieben, so zu leben, wie Jesus leben würde. Und dann versagen wir und wir müssen versagen. Ich habe zu Hause, oder meine liebe Frau und ich, wir haben zu Hause an unserer Toilettentür innen auf Sichthöhe, damit man es beim Sitzen lesen kann, die 75 Gebote von unserem Herrn Jesus. Das hat ein lieber Bruder mal zusammengestellt, hat sich da Gedanken gemacht, hat alle Wiederholungen weggelassen und hat einfach, ist darauf gekommen, es sind 75 Gebote, die der Herr erlassen hat. Und was mir heute ins Auge gestochen ist, war die Aussage vom Herrn, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und dann habe ich mir gedacht, diese Aussage hat mir schon immer Not gemacht. Weil der Umkehrschluss, wenn ich versage, heißt, ich liebe ihn nicht. Dann hat es bei mir Klick gemacht. Der Umkehrschluss ist falsch. Der Umkehrschluss ist falsch. Die richtige Interpretation dieser Aussage von Jesus ist, dass wir seine Gebote nur halten können, weil wir ihn lieben. Nur die Liebe ermöglicht es, gibt uns die Kraft, überhaupt seine Gebote zu halten. Das ist Sinn und Zweck dieser Aussage. Wenn wir straucheln, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen und zum Herrn gehen und es bekennen, haben wir ja gelesen, ist er treu und gerecht, das hat mit der Liebe aber nichts zu tun. Wenn ich zu Hause die Spülmaschine nicht ausräume, deswegen liebt mich meine Frau trotzdem. Das ist nicht der Punkt. Das ist nur ein bloßes Beispiel. Ne? Also man muss immer sehr, sehr aufpassen, wenn man eine Bibelstelle einfach so herauszieht und sie dann vielleicht falsch versteht. Und es ist eben wichtig, die Tatsache, dass Jesus in dir und in mir lebt, wenn wir wiedergeborene Christen sind, dann heißt das nicht, und ich bitte darum, dass es nicht falsch verstanden wird, dass wir jetzt mehr Kraft haben. Er ist nicht gekommen, um uns mehr Kraft zu geben. Jesus ist unsere Kraft. Er ist unsere Kraft. Er gibt uns nicht mehr Kraft. Er ist nicht gekommen, unser Leben aufzupolieren oder irgendwie unser altes Ich aufzupolieren. Jesus ist unsere Kraft. Und er kann uns freimachen vom Gesetz der Sünde und vom Gesetz des Todes. Ich bin vor 25 Jahren Christ geworden, weil sich der Herr über mich erbarmt hat und weil ich, aus welchem Grund auch immer, die Hand ergriffen habe. Und was vielleicht komisch erscheinen mag, aber ich bin kein bisschen geistlicher geworden, als ich früher gewesen bin. Kein bisschen. Wisst ihr, was ich manchmal für Gedanken im Kopf habe? Ich, keine Angst, ich sage es nicht. Aber wenn ihr wüsstet, was mir ab und zu durch den Kopf geht, ihr würdet euch fragen, ist der Helmut verrückt, den hier vorne hinzustellen als Prediger? Es ist da. Es hat sich auch nichts geändert. Und ich könnte immer noch manchmal ausbrechen. Ich könnte manchmal davonlaufen. Ich weiß gar nicht, was ich alles könnte. Das Einzige, was dagegen hilft, sich darüber im Klaren zu sein, dass Jesus in mir ist. Und jeder Tag, steht geschrieben, hat seine eigene Plage. Und was bleibt letzten Endes? Das Wunderbare, dass wenn ich früh aufstehe und dem Herrn sei es gepriesen, ich kann zeitig aufstehen, ich habe keine Not damit, also es bringt mich nicht um. Ich stehe nicht um 5 auf, ich stehe um 6 auf. Aber ich kann zeitig aufstehen und dann kann ich zu ihm gehen und kann ihm sagen, es tut mir leid, aber ich krieg's nicht hin, das ist nicht mein Tag, das ist dein Tag. Und du sollst diesen Tag durch mich leben und sollst mich führen und leiten. Und wenn du mich unterbrechen willst, dann unterbrich mich. Und wenn du mich anhalten willst, halt mich an. Und wenn du mir Freude schenken willst, schenk mir Freude. Mach, was du willst mit mir, weil wenn du das nicht machst, dann endet der Tag in einer Katastrophe. So geht's mir. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Meine Gedanken, wie gesagt, ab und an, zum Weglaufen. Aber der Herr ist immer noch größer. Und er verhindert die Katastrophe. Und diese Unvollkommenheit, die wir in uns tragen, die kennt unser Herr ganz genau. Er kennt uns von den Fußspitzen bis zu den paar Haaren, die ich noch habe. Und er kennt uns sogar besser, als wir uns selber kennen. Er schaut in unser Herz hinein, diese Liebe, die er für uns hat, ist für uns eh sowieso unbegreiflich, aber das ist so, so wunderbar und er ist so sanftmütig, er hat so viel Geduld mit uns, das finde ich ganz toll, wir haben doch mit uns selber weniger Geduld, als er mit uns Geduld hat. Er geht Schritt für Schritt mit uns vorwärts. Es ist ein Prozess, dieses Glaubensleben ist ein Prozess. Die Bekehrung, die passiert vielleicht manchmal in einem Augenblick, aber dieses Glaubensleben, das ist ein Prozess, der Schritt für Schritt geht. Und viele sagen, ich habe mich verändert. Ja, aber da kann ich mir nicht selbst dafür gratulieren. Das hat er gemacht. Er hat mich verändert. Und das, was ich früher getan habe, an Dingen, die nicht gut sind. Wer glaubt, dass ich die heute nicht noch genauso tun kann? Könnte ich, will ich aber nicht. Will ich nicht. Nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil ich es nicht will. Und warum will ich es nicht? Weil er in mir lebt. Deswegen will ich es nicht. Das ist Evangelium. Nicht mehr, nicht weniger. Du kannst niemals mehr haben als Jesus. Und du musst niemals weniger haben als Jesus. In ihm hast du alles. Und er kam nicht, um uns Kraft zu geben. Hört auf Jesus. Ihr müsst ihn nicht um Kraft bitten. Das finde ich so toll. Ich finde das so toll, dass wir ihn nicht um Kraft bitten müssen, weil diese Kraft da ist. Das Gebet kann man anders formulieren. Man kann sagen, Herr, setz die Kraft, die in mir ist, frei. Setz sie frei, lass sie raus. Ich will nicht dran hindern. Und mit der Weisheit ist es genau das Gleiche. Er ist die Weisheit. Ja, die Schrift sagt, wir sollen um Weisheit bitten. Aber er ist ja in uns. Die Weisheit ist ja da. Sie kann direkt angezapft werden. Mit der Erkenntnis genau das Gleiche. Wir müssen ihn auch nicht um Erkenntnis bitten. Er ist die Erkenntnis. Und für die Damen bitte. Wir müssen ihn auch nicht bitten, attraktiver zu werden. Er ist die Attraktion in uns. Ganz besonders in den Mädels natürlich, keine Frage. Und wir müssen ihn auch nicht nach dem Weg fragen. Weil er ist der Weg. Er ist der Weg. Und mehr Leben brauchen wir ihn auch nicht zu bitten, dass er uns mehr Leben gibt, weil er ist ja das Leben. Darum ist die erste Priorität in unserem Leben als Christ immer nur eins, in Jesus zu bleiben. Zu Jesus zu kommen, in Jesus zu bleiben. Kein einziger Mensch kann die Gebote von Jesus leben, außer Jesus, also Jesus selbst, der in uns lebt. Er ist dazu in der Lage. Und er versetzt uns dazu in die Lage, eben auch diese Gebote, die er hat, die schützend sind für uns, dass wir sie wirklich halten können. Und in Johannes 15 steht, wie schon gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel ist denn nichts? Nothing. Nichts, gar nichts. Das muss man sich bitte vor Augen halten. Wir können nichts tun ohne ihn. Es geht nicht. Und wenn wir anfangen, etwas zu tun ohne ihn, dann endet es in einer Katastrophe. Und liebe Geschwister, wir haben ab und zu die Arroganz zu glauben, dass wir ohne ihn etwas tun können. Und da ist vielleicht sogar mal Buße angesagt. Unsere einzige Aufgabe ist, in ihm zu bleiben. Und es ist völlig egal, ob du seit 30 Jahren Missionar bist oder seit 50 Jahren Pfarrer. Die Notwendigkeit, in Jesus zu bleiben, bleibt immer dieselbe. Es ändert sich nichts. Es kam einmal nach einer Predigt, und das finde ich ganz interessant, weil das differenziert die Sichtweise. Es kam ein 15- oder 16-jähriges Mädchen nach einer Predigt zum Pfarrer bzw. zum Prediger und fragte ihn, ich habe heute gut zugehört und ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Ich will, dass Jesus in mir zum Ausdruck kommt. Wie machst du das, in Jesus zu bleiben? Und dann hat er ihr geantwortet, wie ich das mache, wie ich in Jesus bleibe. Ich stehe jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr auf. Ich sage zum Herrn Jesus, Herr Jesus, ich kann diesen Tag nicht leben. Ich brauche dich, um Frucht zu bringen, die auch bleibt in Ewigkeit. Ich kann sie nicht produzieren. Dazu brauche ich dich, Herr Jesus. Nimm dieses Stück Fleisch hier, erfreu dich daran und mach damit, was du möchtest. Unterbrich mich oder mach, wie es dir gefällt, führe mich durch diesen Tag. Und jetzt hat das Mädchen eins gesagt. Sie hat gesagt, ich mache genau dasselbe. Ich stehe jeden Früh um 5 Uhr auf und sage, Herr Jesus, bitte gib mir Kraft, diesen Tag zu leben. Dann hat er zu ihr gesagt, du machst genau das Gegenteil. Denn du bittest Jesus, dass er dein altes Leben etwas kräftiger macht, aber dazu ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, damit er dein Leben ist. Bitte Jesus nicht um Kraft. Hat er ihr gesagt, danke ihm, dass er deine Kraft ist. Bitte Jesus nicht um Leben, danke ihm, dass er dein Leben ist. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Kleine hat den so eine halbe Minute lang angeschaut, dann hat sie gesagt, ich habe verstanden, hat sich rumgedreht und ist gegangen. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Sie hat es verstanden. Und ich möchte zum Abschluss an euch eine ganz persönliche Frage stellen. Und bitte nehmt mir die nicht übel. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, eine solche Frage zu stellen, aber ich halte sie für angebracht. Gerade für die, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, und das habt ihr ja wohl durchaus alle. Stellt euch mal vor, es gäbe im Himmel ein Feuer. Und der Vater, der Herr Jesus und der Heilige Geist verbrennen. Sie sind nicht mehr da. Ist ein bisschen kühn, aber es ist ja nur ein Beispiel. Und der Heilige Geist würde aus eurem Leben komplett entfernt werden. Würdet ihr morgen am Frühstückstisch noch genauso sitzen wie heute? Gute Frage, oder? Würdet ihr den Tag genauso leben wie heute? Wenn ja, dann sind wir nicht in Jesus. Was ändert eigentlich Jesus in unserem Leben? Und was tut er nicht? Und wenn er nichts tut in unserem Leben, dann haben wir höchstens aus der eigenen Kraft gelebt. Und vielleicht sind wir hierher gekommen, um Kraft für die nächsten Tage zu bekommen, alles etwas aufzupolieren, um wieder durchzuhalten, vielleicht bis zum nächsten Gottesdienst. Aber er kam um viel mehr. Um viel mehr. Er hat gute Botschaft gebracht. Und Jesus wird dich nie zwingen, dich ihm zu überlassen. Du brauchst dein Leben nicht Jesus zu weihen. Das habe ich auch ganz oft gehört. Ich will mein Leben Jesus weihen. Weiß nicht, ob das aus der Kirche kommt, diese Ausdrucksweise. Keine Ahnung. Aber wenn wir in Jesus sind und Jesus in uns ist, dann brauchen wir unser Leben nicht Jesus zu weihen, sondern dann müssen wir ihm gestatten, durch uns zu leben. Und alles andere kommt von selbst. Ja, es zu schaffen, Christ zu sein. Also wir gehen her und wir müssen lernen, nach den Sternen zu greifen. Und das mag ich. Das mag ich. Wir haben jetzt mal, Jana und ich, uns unterhalten. Das ist immer ganz interessant. Die Predigten, die sie unter der Woche hört, sind ganz andere, als ich höre. Und wir tauschen uns natürlich auch ein bisschen aus und sie sagt, das ist so stark, das ist so gigantisch, das musst du dir anhören. Und das macht sie dann 2-3 Mal, weil ich am Anfang auch so ein bisschen, naja, vielleicht schauen wir mal. Und dann kann es passieren, nicht immer, aber es kann passieren, ich schaue mir die Predigt mit an und ja, geht so. Ist aber andersrum genau das Gleiche. Der Herr geht mit jedem den eigenen Weg. Er geht mit jedem den eigenen Weg. Aber wie gesagt, das ist auch gut so und das ist richtig so. Aber nach den Sternen greifen, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und einfach mutig sein und nach vorn schauen. Und weil ich jetzt gerade gebracht habe, das Beispiel, sie hat nämlich jetzt vor kurzem etwas gehört, wo es darum ging, dass wir aufhören sollen, nach hinten zu schauen. Das hat irgendwas mit Lots Frau zu tun gehabt. Und wenn in unserem Leben nichts passiert, vermeintlich nichts passiert, wir sind auf dem Weg, es passiert ganz viel, aber wir sehen vieles nicht, dann neigen wir dazu, wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, die Jungen können da, glaube ich, noch nicht ganz so mitreden, dass wir rückwärts schauen. Und weißt du noch, und wie das damals war und wie schön und was weiß ich was nicht. Aber der Herr sagt, wir sollen nach vorn schauen. Paulus hat uns das ganz klar gesagt, dieses Beispiel mit dem Sportler beziehungsweise mit dem Soldaten. Immer nach vorn. Und ich erachte das, was hinten ist, alles als, wie sagt Paulus, sogar Dreck, ne? Und das ist gerade ein Lernprozess, in dem ich so ein bisschen drinstecke. Deswegen hat mir das gefallen hier mit nach den Sternen greifen. Und wenn wir das wirklich machen, wenn wir wirklich nach den Sternen greifen und mutig sind und den Herrn tun lassen, was er durch uns tun will, und da knüpfe ich so ein bisschen an die Predigt vom Helmut an, stehe auf und werde Licht. Das ist nämlich gar nicht so schwer mit dem Aufstehen. Eine andere Bibelübersetzung sagt, setz dich in Bewegung und werde Licht. Wir müssen den Herrn das tun lassen. Wir müssen den Herrn das tun lassen. Und wenn wir ihm die Möglichkeit geben, dann müssen wir uns nicht anstrengen, dann brauchen wir keine Kraft haben, dann müssen wir nur bereit dazu sein, das einfach zu machen. Und wenn wir die Bereitschaft haben, kann es sein, bis nächstes Jahr in Afrika. Kann passieren, ne? Oder bist vielleicht noch hier, je nachdem. Das ist einfach möglich und das ist toll. Also ich möchte wirklich von der Zeit, die Jesus in mich investiert hat, diese Jahre, ich möchte nichts missen. Und wir sind, wie viele andere oder die meisten auch, durch schwere Zeiten gegangen. Und die brauche ich nicht nochmal, aber sie haben dazugehört. Sie haben dazugehört und es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Wir leben in einer ganz, ganz aufregenden Zeit. Es geht drunter und drüber. Die Menschen sind teilweise vollkommen platt und wir stehen auf und werden Licht. Und Herr, ich bete für jene unter uns, die immer wieder vergessen, in dir zu bleiben. Wir laufen, wir tun, wir schaffen, wir arbeiten, wir rackern uns ab. Alles für dich, Herr. Alles Dinge, um die du uns nie gebeten hast. Und das Einzige, was du von uns möchtest, ist, dass wir in dir bleiben. Und wir haben dich manchmal vergessen, Herr. Vergib uns. In der Aktivität haben wir völlig übersehen, in dir zu bleiben. Und wir laufen leer, wir laufen heiß. Wir können das Leben nicht leben. Danke, Herr, dass wir früher oder später kollabieren und dann endlich wieder zu dir finden und Vergebung bitten und uns von dir füllen lassen, Herr. Vergib, dass wir so ein mittelmäßiges Leben leben aus eigener Kraft und völlig übersehen, dass du etwas viel Größeres vorhast, nämlich aus deiner Kraft zu leben, aus deinem Leben zu schöpfen, aus deiner Liebe zu lieben. Herr, das ist so wunderbar und dazu möchten wir zurückfinden. Herr, immer wieder, die tiefsten Wahrheiten sind immer die einfachsten, nämlich Jesus, du bist die Wahrheit und zu dir wollen wir zurückfinden. Das ist mein Gebet für mein eigenes Leben und für euch alle hier im Raum. Amen.